Guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Es ist gut, wenn Gott zu uns redet, auch durch Botschaften, durch sein Wort, durch andere Sprachen, durch verschiedene Dinge. Und wenn Sie heute Morgen zum ersten Mal da sind, sagen Sie, Mensch, das ist ja ganz verrückt, das habe ich ja noch nie erlebt. Aber ich heiße Sie ganz herzlich willkommen, auch alle, die aus dem Internet zuhören. Es ist so großartig, dass wir gemeinsam Gott erleben dürfen. Und ich bin sicher, Gott wird einige Dinge erklären, Gott wird zu unseren Herzen reden. Wir werden Dinge verstehen, Stück für Stück, je mehr wir ihm näher kommen. Mit Gott zu gehen, mit Jesus zu gehen, bedeutet, eine Beziehung zu haben. Und wenn ich mit jemandem eine Beziehung habe, lerne ich ihn immer besser kennen und lerne immer mehr die Dinge kennen. Und so ist es auch im Glauben. So ist es mit Gemeinde, so ist es mit uns. Und ich heiße euch nochmal ganz herzlich willkommen, wenn ihr zum ersten Mal in diesem Gottesdienst seid oder auch zum ersten Mal zuschaut. Es ist großartig, dass wir gemeinsam das erleben dürfen, dass Jesus Christus uns persönlich berührt und persönlich ja, Möglichkeiten gibt, einfach ihm zu begegnen. Und ich glaube, dass auch du heute Morgen erleben kannst, dass diese Gemeinde eine Familie ist, die für dich eine Heimat werden kann, ein Zuhause werden kann, etwas werden kann, wo du sagst, Mensch, hier kann ich sein, hier kann ich bleiben, auch wenn ich vielleicht in meinem bisherigen Leben Familie als negativ oder als nicht positiv erlebt habe oder gar keine Familie erlebt habe. Aber Gott hat uns eine Familie geschenkt, die über diesem hinausgeht. Das ist auch das Thema, was wir so in diesem Jahr haben. Und ich möchte uns gerne mitnehmen, auch heute Morgen auf diese Reise in die Familie Gottes, in das Haus Gottes. Aber ich möchte zuvor noch eine ganz kleine andere Sache beleuchten. Ihr könnt wahrscheinlich schon die Nachrichten gar nicht mehr so richtig genießen oder hören, weil es geht immer nur noch um ein Thema und immer wieder zwischendurch mal unterbrochen von anderen Katastrophenmeldungen. Aber im Grunde bewegt uns hier in Europa ein Thema, was passiert mit den vielen Menschen, die sich auf den Weg machen, die jetzt alle nach Deutschland wollen und die glauben, hier das Paradies zu finden. Was passiert eigentlich? Und es ist nicht nur so, dass das viel Gegenliebe auslöst. Es gibt auch Gemeinden und Kirchen, die da sehr kritisch sind, die auch schon Endzeit-Dinge prophezeien und sagen, ja, das ist alles ein antichristliches Wirken, was da in Deutschland passiert und wir müssen uns schützen, wir müssen uns zurückziehen, wir müssen aufpassen, was passiert, dass wir nicht verunreinigt werden von den Dingen, die jetzt alle nach Deutschland kommen und. Ich glaube, ihr habt ähnliche Worte schon mal irgendwo gehört und viele gehen auch auf die Straße, um diese Dinge zu propagieren. Aber ich erlebe auch andere, die sich auf den Weg machen und die sagen, das ist eine großartige Chance, das ist eine Möglichkeit, dass Gott durchkommt, dass Gott etwas tut, dass Gott Dinge tut, die wir bisher noch nicht erlebt haben. Und ich persönlich glaube, das ist meine Überzeugung, dass wir in einer der großartigsten Zeiten leben, die diese Weltgeschichte jemals erlebt und erfahren hat. Wir leben in den letzten Tagen, von denen der Prophet Joel schon gesprochen hat, von denen wir im Neuen Testament in Apostelgeschichte lesen, wo Gott seinen Geist ausgießt auf alle Menschen. Alle Menschen sind auch die Menschen, die etwas anderes glauben. Das sind auch die Menschen, die aus anderen Nationen kommen und die unseren Vorstellungen übersteigen. Gott gießt seinen Geist aus und diese Menschen werden Träume haben, werden Visionen haben, sie werden Dinge sehen, die vom Himmel kommen und sie werden Gott begegnen, Jesus begegnen. Und so wie es damals in Jerusalem war, das war auch keine tolle Umgebung, als die erste Gemeinde entstanden ist. Da war Verfolgung, da war der römische Staat, der alle unterdrückt hat. Da waren so viele religiöse Führer, die sich gegen alles aufgelehnt haben, was Jesus gesagt hat. Da waren Menschen aus vielen Kulturen, die alles Mögliche geglaubt haben, die alle möglichen Götter angebetet haben und mitten dort hinein, in diese Vielfalt von Menschen, gibt Gott seinen Geist hinein. Und dann sagten diese Leute, wir haben diese einfachen Fischer und diese Leute, die Jesus nachfolgen, reden gehört in unseren Sprachen. Sie haben die großen Taten Gottes gelobt. Was ist geschehen? Und viele haben gefragt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und ich glaube daran, dass wir in einer solchen Zeit leben. Ich glaube daran, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wieder neu erleben, dass Menschen auch hier in Deutschland aus allen Kulturen, aus allen Nationen kommen und Gott diese Menschen berührt und Gott etwas tut. Deutschland wird zum Treffpunkt der Nationen und der Religionen. Und die Frage ist, macht uns das Angst oder fordert uns das heraus, fordert mich das heraus, etwas zu tun? Gott hat immer Krisen und schwere Zeiten genutzt, um sein Werk zu tun. Kann ich da mal einen Amen drauf hören? Das ist so. Gott hat immer schwere Zeiten genutzt. Denn die einfachen Zeiten, die machen uns so zufrieden. Dann sagen wir, ja, wir haben alles im Griff, wir können alles schaffen. Und jetzt wird klar, wir werden nicht viel schaffen. Wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir wissen nicht, wie viele im nächsten Jahr noch kommen werden. Wir wissen gar nicht, ob wir das alles so hinbekommen, wie wir das gerne hinbekommen würden. Aber ich kann dir eins sagen. Gott steht über allem und Gott hat einen Plan. Gott ist nicht irgendwie, der alles dem Zufall und dem Chaos überlässt. In der Bibel lese ich von einem wunderbaren Erlösungsplan und einem Liebesplan, den Gott schon ausgedacht hat, bevor die Welt überhaupt existierte, bevor einer von uns da war, bevor unsere Eltern, Großeltern oder andere Vorfahren da waren, hat Gott diesen Plan sich schon ausgedacht. Und er hat gesagt, Stück für Stück wird in Erfüllung gehen. Und ein Kennzeichen dieses Liebesplanes Gottes ist, dass in der letzten Zeit eben viele Dinge geschehen werden. Viele Dinge, die nicht angenehm sind für uns. Aber sein Wirken wird da sein. Und er sagt, und das Evangelium vom Reich Gottes wird gepredigt werden allen Nationen. Und ich bin so dankbar, dass wir hier in Deutschland jetzt schon nicht alle sind noch nicht da, aber dass wir vielen Nationen das Evangelium weitergeben dürfen. Eine andere Sache, die uns ja so bedrückt, ist ja auch, dass wir sagen, Mensch, um uns herum wird alles so dunkel, so anders. Die Menschen werden werteloser, gottloser, sagen sich von Kirche und von ihren bisherigen Systemen ab, propagieren alle möglichen Dinge, die das Zusammenleben betreffen oder es werden Regeln aufgestellt, die uns nicht gefallen. Und so viele Dinge sind um uns herum da. Aber ich darf dir eins sagen, wenn nicht der lebendige Gott ein Wunder tut, und der lebendige Gott kommt, so wie er damals in Jerusalem gekommen ist und Menschen berührt, dann wird dieser Trend sich ungebremst fortsetzen. Alleine, wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir in 10 Jahren 50% der Menschen nur noch haben, die überhaupt noch einer Kirche angehören. Hier seht ihr dieses Kuchendiagramm von 2013 und da ist dieser blaue Teil. Das ist der Teil derer, die gar keinen Glauben haben. Der ist da bei 37% und kaum 10 Jahre weiter wird der schon über 50% sein, weil die Kirchen rasant leer werden, weil Freikirchen sterben und weil Menschen zu bequem sind, das zu tun, was Jesus sagt. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit stehen, in der Welt stehen, wo wir uns diesen Herausforderungen stellen dürfen. Meine Aufgabe ist es nicht, mich gegen irgendwelche Gesetze zu stellen, die mir nicht gefallen oder irgendwelche Demos zu machen. Meine Aufgabe ist es, das zu sagen, was Jesus gesagt hat. Und wisst ihr, was die Bibel sagt und was Jesus sagt? Geht hin in alle Welt und macht Menschen zu Jüngern. Lehret sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und wer nicht glaubt, der wird verloren gehen, der wird verdammt werden. So einfach ist das. Es geht nicht darum, dass wir uns stark machen für dieses und jenes und dabei unsere Kraft verplempern. Also verstehe das richtig, es gibt Menschen, die sind dazu berufen, auch in die Politik zu gehen und dort Zeichen zu setzen und Vorbilder zu sein. Auch ein Daniel im Alten Testament, der war jemand, den Gott gebrauchen konnte. Aber wenn wir uns die erste Gemeinde anschauen, dann ist sie nicht hingegangen und hat versucht, den Stadtrat zu beeinflussen, hat versucht, den König zu beeinflussen, hat versucht, die Römer zu beeinflussen, sondern sie haben eins getan. Sie haben gesagt, Herr, sieh an, was geschieht um uns herum und sende du deinen starken Arm. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch die Hand von Jesus Christus. Das haben sie gebetet und das ist auch mein Gebet und das sollte unser Gebet als Gemeinde werden. Und deshalb dürfen wir Licht sein, denn wir stehen in einem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Lass uns das klar werden. All das, was so geschieht an Dingen um uns herum, Werteverfall, neue Formen des Zusammenlebens, sich von Gott abwenden, ist ja nur ein Mittel, was der große Widersacher Gottes benutzt, um Menschen gefangen zu nehmen, um Menschen festzuhalten. Aber wir dürfen Licht hineinbringen. Da, wo jemand blind ist, dürfen wir Sehen hineinbringen, dass sie wieder sehen können. Da, wo jemand taub ist und nicht hören kann, da kann er wieder hören. Da, wo jemand nicht gehen kann, dürfen wir mit Menschen beten und sie dürfen wieder gehen. Wenn Menschen blockiert sind, dann dürfen wir sie freisetzen. Wenn Menschen verloren sind, dürfen wir ihnen zusprechen, dass es einen Erlöser gibt, dass es einen Namen unter dem Himmel gibt, in dem Errettung ist. Und das ist Jesus Christus. Halleluja. Wir sind in einer Welt und je dunkler es wird, umso mehr wird unser Licht scheinen. Und das macht mir Mut. Das bedeutet, dass wir als Gemeinde immer mehr wahrgenommen werden, dass du als Einzelner immer heller wirst, dass Menschen auf einmal aufmerksam werden auf dich und sagen, Mensch, was ist mit dir los? Warum bist du so hell? Warum bist du so zuversichtlich? Warum bist du nicht so traurig? Stellt euch vor, wir sitzen an einem Tisch und es ist Abend, es ist schon dunkel, weihnachtliche Stimmung, das Licht ist so gedämmt an und wir essen und auf einmal fällt der Strom aus und alles ist stockdunkel. Draußen kein Licht mehr, drinnen kein Licht mehr. Was hilft? Was hilft? Dass wir alle sagen, boah, kein Strom mehr da, es sollte Strom sein. Furchtbar diese Finsternis, immer dieses Dunkle um uns herum. Wie ich das hasse. Ich will Licht haben. Das Einzige, was hilft, ist, es gibt so Kerzen, es gibt Taschenlampen, es gibt, weiß nicht was du hast, vielleicht hast du sogar einen Notstromgenerator im Keller, dann machst du den an. Irgendwas, was Licht macht, hilft. Und du wirst feststellen, was für eine kleine Kerze auf diesem großen Tisch für Wunder bewirkt, wenn es draußen dunkel ist. Und so bist du und so bin ich. Wenn um dich herum das Licht ausgeht, dann fang du an zu leuchten. Und das wollen wir als Gemeinde tun. Wir als Gemeinde sind eine Gemeinde, die gerne einfach helfen möchte. Und ich möchte uns auch zwei Möglichkeiten geben, wie wir die erreichen in Deutschland, die noch nicht erreicht sind. Jesus spricht ja von diesem Gleichnis der Schafe. Und er sagt, da sind 99 Schafe und eins ist verloren gegangen und er geht dieses Suchen. Und wenn wir uns Deutschland vorstellen, dann müssen wir die Zahlen umdrehen. Da ist ein Schaf von 100, das gerettet ist und 99, die verloren sind. Was ist wohl die Aufgabe des Hirten? Was ist wohl die Aufgabe des Hirten, wenn schon das eine Schaf wertvoll ist? Wie viel mehr sollten wir gehen und die 99, die verloren sind, suchen? Steht hier von 100 Menschen, die in Deutschland sind, ist wahrscheinlich nur einer wiedergeboren. 1%. Und Gott möchte, dass wir diese Zahl erhöhen, dass die Herde größer wird. Und wir als Gemeinde sind unterwegs und Gott sendet uns, diese 99 verlorenen Schafe zu retten und zu suchen. Wir haben einen zweiten Gottesdienst, zu dem immer mehr Menschen kommen, auch Menschen aus anderen Nationen. Und wir möchten gerne auch das neue Auto nutzen. Und wer sagt, ich möchte Fahrer sein? Ich mache einfach mal einmal im Monat eine Tour durch Langenfeld, dann sagen wir den Leuten an verschiedenen Stellen, wo sie sein sollen. Und wir holen Menschen ab, die heute in keinen Gottesdienst gehen. Wir suchen Menschen, die verloren sind. Menschen, die in diese Herde Gottes mit hinein dürfen. Wir sind so dankbar, dass wir dieses Auto kaufen konnten. Auch wenn du sagst, ich kann nicht fahren, aber ich kann etwas geben dazu, dann ermutige ich dich, gib etwas dazu. Jemand hat schon gefragt, was kostet denn eine Aufschrift darauf? Ich möchte die gerne bezahlen. Das finde ich großartig, dass Menschen sagen, okay, wir wollen helfen, dass das, was hier angefangen hat, sich vergrößert, weitergeht und stärker wird. Eine andere Sache, für die ich werben möchte, das Jugendamt der Stadt Langenfeld hat bei uns angefragt, ob wir minderjährige, unbegleitete Flüchtlingskinder aufnehmen können, Kinder oder eher Jugendliche. Wir haben schon beschlossen als Gemeindeleitung, dass wir auch hier im Haus, wenn es soweit sein sollte, ein Zimmer frei machen und es versuchen, hier jemanden aufzunehmen. Aber was noch viel, viel besser ist, wenn es Familien gibt, die sagen, wir trauen uns zu, für eine gewisse Zeit jemanden aufzunehmen. Das sind ja meistens Jugendliche, die für eine gewisse Zeit erstmal untergebracht werden müssen, bis sie dann eine dauerhafte Stelle haben. Langenfeld wird wahrscheinlich spätestens jetzt in den nächsten 1-2 Monaten schon mal 20 dieser Jugendliche bekommen. Und die Stadt hat überall angefragt und war auch hier, hat sich alles angeschaut. Und sie sind so dankbar, dass wir helfen und dass wir mit dabei sind. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich denke drüber nach, die Stadt hat in Kürze eine Veranstaltung, wo sie darüber informiert, dann melde dich bei mir, ich gebe dir die Kontaktadressen und dann kannst du einfach dir das mal anhören und mal schauen, ob das was für euch ist. Bevor man da eine Verpflichtung eingeht, hat man eine ganz lange Beratungszeit und kann das auch gut überlegen. Gott lädt uns ein, nach Hause zu kommen, in seine Familie. Wir sind nicht länger solche, die fremd sind oder kein Bürgerrecht haben, sondern wir sind solche, zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, ihr gehört zu Gottes Familie. So finden wir das in Epheser Kapitel 2, Vers 19. Da sagt uns die Bibel, wir gehören zur Familie Gottes. Wenn wir zu Gott gehören, gehören wir auch zu seiner Familie. Und ich möchte uns heute ein bisschen in diese Familie Gottes hineinführen und möchte dieses Thema groß und klein zugleich nennen. Groß und klein zugleich. Im Frühjahr hatte ich auch schon mal über Familie Gottes gesprochen und hatte da auch verschiedene Bilder von Familie gebracht. Ein Bild ist ja dieses klassische Idealbild in Anführungsstrichen, was wir von Familie haben. Vater, Mutter, Sohn und Tochter, irgendwie 2 Kinder. Und das ist die Idealfamilie, die ja heute auch so stark unter Beschuss steht. Das ist etwas, woraus unsere Gesellschaft besteht, aus diesen kleinen Einheiten. Das ist etwas, wo Menschen in Geborgenheit aufwachsen können, wo Menschen reifen können, wo Menschen Zuneigung, Nähe erfahren, Ermutigung erfahren, Ausrüstung für ihr Leben. Familie ist etwas ganz, ganz Wichtiges und von Gott Gewolltes. Und es steht unter Beschuss. Aber es gibt ja nicht nur so kleine Familien, sondern es gibt auch Großfamilien, wenn sich so diese kleinen Familien zusammenschließen und die ganzen Brüder und Schwestern auch Kinder bekommen und der Großvater, die Großmutter dabei ist, dann geht es ganz schnell so eine große Familie. Unsere Italiener nicken, die kennen das, wie das mit der Großfamilie ist. Und ich selber bin ja auch in einem großen Familienverband, dann ist es so eine Sippe, in der man ist. Und in dieser Familiensippe, ja, da geht's halt her. Und ich möchte heute über diese beiden Familien sprechen. Denn beide finden wir in der Gemeinde Gottes wieder. Beides ist da und beides ist wichtig, groß und klein. Ich möchte nicht das eine über das andere stellen. Aber ich glaube nicht, und wenn wir hier mal hineinschauen, dass wir sagen können, Gemeinde ist nur diese kleine Familie. Das glaube ich nicht. Das werden wir hier sofort sehen und sagen, Moment mal, hier sind ja so viele, die ich ja gar nicht mal richtig mit Namen kenne. Oder hier sind ja Menschen, die immer wieder neu dazukommen. Und Gemeinde, so wie wir sie am Sonntag erleben, ist eher wie diese Großfamilie, wo du vielleicht nicht mal weißt, wie der neugeborene Neffe gerade heißt. Und was ist das Besondere? Ich möchte erstmal auf die große Familie gehen und zum Schluss dann auf die kleine Familie. Was ist das Besondere an der Großfamilie? Ich meine, das eine ist einfach, sie ist einfach groß. Ja, also das fällt halt auf, Großfamilie ist groß, da sind ganz viele Menschen, die zusammengehören. Und es gibt einige Vorteile, die du in einer Großfamilie erlebst. Und ich habe auf einem Familienportal einige Dinge gefunden, wo ich gedacht habe, Mensch, die passen so gut auch in unsere Gemeinde und ich werde die einfach mal heute Morgen bringen. Füreinander einstehen und sich gegenseitig helfen, Freude und Sorgen teilen. Was vielen Familien mit einem Kind schwerfällt und was schwer umsetzbar ist, gehört in der Großfamilie zum Alltag. Ohne gegenseitige Hilfe aller Familienmitglieder würde dieses ganze Modell, das ganze System Großfamilie zusammenbrechen. Die Kinder lernen schnell, dass sie Aufgaben übernehmen müssen. Das ist immer in einer großen Familie der Fall. Du merkst, Kinder sind eingeteilt für bestimmte Dinge. Und Gemeinde ist genauso. Gemeinde ist riesengroß, kann riesengroß sein. Und da wirst du merken, dass jeder gebraucht wird. Jeder muss irgendwo anfassen. Und je größer eine Gemeinde wird, umso weniger läuft ohne die vielen Freiwilligen, die sich integrieren und die mithelfen. Die hier anfassen, die da anfassen, ob man das sieht oder nicht sieht. Und eine größer werdende Familie und eine größer werdende Gemeinde hat auch immer eine große, starke Außenwirkung. Es fällt immer auf, eine große Gemeinde kann letztlich mehr bewirken als eine kleine Gemeinde. Ein weiterer Punkt, den dieses Familienportal hervornimmt, ist, Kinder aus Großfamilien glänzen mit hoher sozialer Kompetenz. Denn sie lernen nicht nur ihre Eltern als Vorbilder und wichtige Bezugspersonen, sondern auch die älteren Geschwister kennen, die eine Vorreiterrolle für sie übernehmen. Und während Einzelkinder oft viele Aufgaben von ihren Eltern abgenommen bekommen, müssen wir uns dann, Christine und ich, fragen, ob wir das so machen. Ich denke, das stimmt. Wird dort kaum Rücksicht auf den anderen genommen. Und die recht ich-bezogen aufwachsen, nehmen sich jung, also die in Einzelfamilien ich-bezogen aufwachsen, nehmen sich Jungen und Mädchen in Großfamilie als ein Teil des Ganzen wahr. Und ich kann das nur bestätigen, wenn ich mit Familien zu tun habe, wo viele Geschwister sind. Und wenn ich mit Gemeinden zu tun habe, die sehr groß sind. Menschen in Gemeinden, die groß sind, sind oft tiefere Mitarbeiter, Menschen, die besser ausgebildet sind, die weiter im Glauben gewachsen sind, die mehr Aufgaben übernehmen, die sich trauen, irgendwo in der Welt vielleicht auch Dinge zu übernehmen. Und das ist einfach auch ein Kennzeichen einer großen Gemeinde. Es gibt viele Dienstbereiche, aber es gibt auch viele gute Leiter, es gibt viele gute Mitarbeiter und Christen haben die Möglichkeit zu reifen. Ich sehe den Vergleich in Deutschland und auch in anderen Nationen sehr, sehr deutlich, wo große und kleine Gemeinden nebeneinander sind. Dass in vielen kleinen Gemeinden, wo man denkt, Menschen sind doch so eng zusammen, oft so viel Ich-Bezogenheit ist, so viel, ich will was zu sagen haben, ich möchte, dass das so und so läuft. Und wenn das nicht am Sonntag so und so genauso läuft, dann komme ich nicht mehr. Und dann kriegt der Pastor wieder einen rein. In einer großen Gemeinde hast du gar keine Stimme dafür. Und Menschen haben mehr den Blick dafür zu sagen, wo kann ich mich in diese großen Menge einbringen? Wie kann ich geistlich wachsen oder die Gemeinde zum Wachstum bringen? Und dann merken wir auch, dass da gute Lehre, gute Jüngerschaftsprogramme sind, viele Gaben und Talente vorhanden sind. Einmal siehst du tolle Flyer, du siehst eine tolle Dekoration, du siehst tolle Musiker, du hörst gute Predigten, du hörst so viele Dinge, die in großen Gemeinden einfach mehr und mehr selbstverständlich werden. So wie in einer großen Familie man miteinander auskommt und soziale Kompetenz erlernt, so ist es auch in der großen Gemeinde. Und Ziel ist es ja immer, dass Selbstständige und mündige Christen hervorkommen. Weiterhin ist es so, dass in der Großfamilien irgendwie so ein gewisses Chaos herrscht und natürlich auch eine Organisation. Und für den Außenstehenden ist das oft schwierig, ne? Wie kannst du die ganzen Kinder zum Geigenunterricht, zum Sport und hier und dahin bringen und noch dieses und Hausaufgaben und krank und Arztbesuche und Einkaufen und Wäsche und also da ist ja nicht nur eine Waschmaschine am Tag dann eventuell nötig, sondern da gibt es dann auch mehrere. Und Kinder lernen, Regeln einzuhalten, Dinge selbstständig zu machen. Und wenn das nicht geschehen würde, würde ein Chaos ausbrechen. Und auch in größeren Gemeinden habe ich festgestellt, dass es ein gutes Miteinander gibt, Strukturen gibt. Und auch wir haben gelernt im Laufe der Zeit, von einer kleinen Hinterhofgemeinde zu der Gemeinde, wo wir heute sind, Dinge zu tun, damit das Gemeindeleben gestärkt, gestützt wird, damit der Einzelne weiß, an welchem Platz er ist, wer für ihn zuständig ist, wer hilft, wer zur Seite steht. Und all diese Dinge, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir das Wachstum des Einzelnen fördern, auch diejenigen, die neu zur Gemeinde hinzukommen. Und das ist eine unserer großen Herausforderungen, die wir in diesem und im nächsten Jahr annehmen wollen, der wir uns so gerne stellen, dass Menschen, die neu in die Gemeinde kommen, es merken, dass da Leute sind, die mir helfen. Helfen, ein Stück in die Gemeinde hineinzukommen, meinen Platz zu finden und Teil dieser Gemeinde zu sein. Und das Letzte, dann ist es so, dass große Familien natürlich immer mehr Generationenfamilien sind. Bis hin zur Urgroßmutter und Urgroßvater hast du dann eine komplette Linie da von Menschen. Und große Gemeinde ist auch so. Da hast du alle Generationen, von den Babys bis zu den über 90-Jährigen, die da ihren Platz haben, die ihren Raum haben, die wissen, hier kann ich mich entfalten, hier habe ich eine Aufgabe, hier ist etwas, wo ich Vater und Mutter sein darf. Wir haben so diese unterschiedlichen, auch geistlichen Entwicklungsstände. Die Bibel spricht von Babys, von Kindern und Jugendlichen und von Vätern und Müttern. Und all das haben wir in der Gemeinde. Und ich finde das so großartig, dass ich geistliche Väter und Mütter kennenlernen durfte. In dieser Gemeinde und auch mit anderen Gemeinden, mit denen wir zusammen sind, wo ich einfach merke, eine große Gemeinde ist auch eine große Familie, in der all diese Dinge Platz haben, wo jeder seinen Platz hat und wo man nicht sagt, nee, wir sind nur für die oder wir sind nur für die, sondern wir sind eine Gemeinde für die ganze Familie. Das steht schon auf unserer Visitenkarte drauf. Und das ist Programm. Das ist nicht so einfach mal nebenbei geschrieben, sondern das ist Intention, das ist Programm. Wir wollen eine Gemeinde von den Babys bis zu dem Ältesten sein. Und ich bin dankbar, dass wir die in der Gemeinde haben. Wir als Leitungsteam sind dankbar, dass wir so eine gut breit aufgestellte Gemeinde sind. Und so viele Vorteile haben auch oft gewisse Nachteile. Und du wirst jetzt hier auch sitzen und sagen, ja, mir fällt sofort was ein, was an der Großfamilie oder an der großen Gemeinde nicht so toll ist. Und es gibt so ein paar Dinge. Also oft, große Familie heißt doch oft große Lautstärke. Ne? Auch wenn du in eine große Gemeinde kommst, wenn du hier unten beim Mittagessen bist oder hier im Gottesdienst und so, manche sagen, Mensch, ist das immer so laut. Ne? Das ist einfach gar nicht so gemütlich, wie ich mir das manchmal wünsche. Und es geht laut und robust zu. Und das habe ich auch gemerkt, als ich eingeheiratet habe in eine andere Familie, dass es da lauter und robuster zugeht und dass du da auch ab und zu mal Kontra geben musst. Das ist nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da geht's auch mal zur Sache. Da kratzt mal einer an deinem Image, ne, der fromme Michael, und da wollen wir doch mal gucken, was da drin steckt. Und dann gibt es viele Termine und viele Feiern. Und ich weiß noch, was wir für einen Stress hatten am Anfang, als es um Heiligabend ging. Weil wir wollten ja bei beiden Eltern sein. Und dann sind wir also erst direkt nach dem Gottesdienst zu den einen gefahren. Dann dauerte das mit dem Abendessen und ach, bis dann endlich mal was gab. Und dann wie, ihr wollt schon gehen? Und die anderen haben schon gesagt, hallo, wir warten schon auf euch. Wo seid ihr? Wo bleibt ihr? Und wir haben das einige Jahre gemacht und fühlten uns zwischen all diesen vielen Terminen und dem Geburtstagsstress irgendwo zerrissen. Und das kann dir in einer großen Gemeinde auch so gehen. Dass du sagst, Mensch, jeder zieht an mir, jeder will was von mir, jeder will irgendwo ein Stück von mir haben und ich kann das irgendwo nicht leisten und nicht liefern. Und das sollst du auch gar nicht. Du musst dir nicht anhören, also wenn du das nicht machst, dann bricht die Gemeinde zusammen. Glaub solche Sätze nicht. Glaub sie nicht. Die Gemeinde Jesu bricht nur zusammen, wenn Jesus sie zusammenbrechen lässt, und das macht er nicht. Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, und das hängt nicht von uns, nicht von dir und von mir ab, aber wir dürfen Teil sein, das ist das Schöne. Irgendwann kommt man auch mit dem ganzen Namenmerken nicht mehr hinterher, und es ist auch hier inzwischen ja so, dass viele sagen, Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles ist, und jetzt haben wir auch noch 2 Gottesdienste, und dann weiß ich gar nicht mehr, wer da kommt und wer da ist. Tröste dich. Das geht uns allen so. Uns allen geht das so. Und ich kann dir sagen, wir brauchen einen Ersatz dafür. Und da will ich gleich zu kommen, auf jeden Fall. Aber das ist gut so, dass Gemeinde wächst, dass die Familie größer wird, dass die Familie Gottes größer wird, dass von den 99 Schafen eins nach dem anderen gerettet wird, von denen, die verloren sind. Das ist nötig. Und da ist dein Nachbar dabei, da ist deine Tochter dabei, dein Sohn, dein Ehemann, dein Chef, dein Spielkamerad, irgendwer ist dabei, den Gott retten möchte. Und dann werden viele Menschen hinzukommen und du wirst nicht mehr alle Namen kennen. Und man kann nicht mehr mit allen reden. Irgendwie kommt es auch dann schon fast vor wie auf so einer großen Party, wenn du bei einer großen Familie bist. Vielleicht bist du derjenige, der immer so ein bisschen am Rand sitzt, mit dem alle nicht so gerne reden. Warum auch immer, vielleicht redest du ja nicht gerne, aber auch in so einer großen Menge kann man sich schnell allein fühlen. Und du kannst hier in den Gottesdienst kommen, unter vielen Menschen sein, die alle begeistert sind und kannst dich ganz, ganz einsam fühlen. Kannst dich fühlen wie jemand, der zu niemandem eine richtige Beziehung hat. Und was eben auch dazu führt, das, was ich eben schon gesagt habe, dir fehlt einfach so diese Zeit für dich selbst. Vielleicht, wenn du in dieser Großfamilie bist, so wie auch Christine und ich das erlebt haben, dann braucht man manchmal so Rückzugsorte, wo man nur zu zweit oder in der kleinen Familie ist und sagt, hier leben wir jetzt einfach mal sehr intensiv etwas, was wir in der großen Menge nicht leben können. Und darum geht es auch heute Morgen. Gemeinde muss zugleich größer werden. Ich glaube, wenn wir Einfluss haben wollen, wenn wir Menschen erreichen wollen, wird Gemeinde größer. Und das macht vielen Angst. Sie sagen, wie wird das werden? Aber ich kann dir sagen, wir sind im Moment eine Gemeinde mit 2 Gottesdiensten. Und vielleicht werden wir mal eine Gemeinde mit 3 Gottesdiensten oder 3 Gottesdiensten auch an unterschiedlichen Standorten sein. Aber wir werden immer eine Familie und eine Gemeinde sein. Und damit das nicht beängstigend ist, brauchen wir auch diese kleinen Einheiten. Wir brauchen das Kleine, wo wir mit jemandem einfach mal darüber reden können und sagen, wie siehst du das? Hör mal, ich bin oft so alleine. Und jetzt am letzten Sonntag wieder, ja, alle haben eine Prophetie gekriegt, nur ich nicht. Warum ist das so? Warum geht Gott an mir vorbei? Vielleicht sagst du auch, Mensch, ich bin so verletzt worden. Menschen verstehen mich nicht, Menschen lehnen mich ab. Und warum greift Gott nicht ein? Warum will er mir nicht helfen? Warum lässt er alles zu? Immer nur die anderen. Die anderen haben alles im Griff. Das war am Anfang meines Glaubenslebens ganz, ganz stark, dass ich immer geglaubt habe, dass die anderen viel weniger Angriffe haben, viel weniger Probleme haben, dass die anderen viel weiter im Glauben sind und dass nur ich das schwarze Schaf bin, dass Gott nicht liebt und dass durch all diese Schwierigkeiten gehen muss. Ich darf dir eins sagen, willkommen im Club. Und du wirst hier in dieser großen Menge nicht mit Menschen darüber reden können. Du wirst nicht sagen können, du, mir geht's heute so schlecht, ich fühle mich heute nicht so gut. Das wirst du kaum schaffen heute Morgen. Es sei denn, du findest eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen du eng zusammen sein kannst, sodass diese große Familie wieder runtergebrochen wird auf die kleinen Familien mit einem Kind, mit zwei Kindern, ohne Kind, da wo die Ehepaare nur zusammen sind und wo du sagst, ja hier kann ich mit jemandem reden. Und nicht jeder von uns ist verheiratet, nicht jeder von uns hat einen Partner. Aber du kannst einen Partner haben in der Gemeinde, in einer kleinen Gruppe, der für dich wie eine Familie ist. Und das ist etwas Großartiges, das ist ein Geheimnis, was Gott gegeben hat. Und wenn du dich fragst, wo bekomme ich Hilfe, dann geht es bei dieser Hilfe immer um Beziehungen. Unsere Probleme, die wir haben, kommen zu fast 100% aus gestörten Beziehungen. Wenn unsere Beziehung zu Gott gestört ist, wenn unsere Beziehung zu anderen Menschen gestört ist oder die Beziehung zur Gemeinde gestört ist. Und das möchte Gott wiederherstellen. Es geht um Gemeinschaft. Es geht um Gemeinschaft, die du auch in einer kleinen Gruppe leben kannst. Und wo können wir das so leben, wie Jesus sich das wünscht? Jesus wünscht sich, er sagt, Vater, dass sie eins sind, wie du und ich, wie wir eins sind. Eins sein kannst du nicht mit 200 oder 300 oder 400 Menschen. Da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Da gibt es so viele unterschiedliche Menschentypen. Da gibt es so viele Leute, die dir auch gar nicht zuhören wollen. Aber du kannst eins sein mit einer kleinen Gruppe von Menschen. Ich habe Kleingruppe, Hausgruppe als etwas sehr Heilsames und etwas sehr Gutes erlebt, wo ich mich öffnen kann, wo ich sagen kann, hier darf ich auch mal über Dinge berichten und erzählen, die ich in der Gemeinde so gar nicht ausbreiten kann, die vielleicht auch missverstanden würden. Aber ihr versteht es, ihr könnt mit mir zusammen beten. Da, wo ich keinen Glauben habe, da, wo ich Zweifel habe, da, wo ich denke, dass Gott mich nicht mehr liebt, wo ich denke, dass ich irgendwo hinten anstehe, da können andere mich ermutigen und sagen, wir beten für dich, wir stützen dich, wir stützen deine Arme. Und deshalb sagt ja auch die Bibel in Galater 6, Vers 2, einer soll die Last des anderen tragen. Was tun wir dann? Dann erfüllen wir das Gesetz, was uns Jesus Christus gegeben hat. Lasten tragen ist etwas, was in der kleinen Gruppe oft passiert. Vergebt einander, heißt es in Epheser 4, Vers 32, so wie auch Christus euch vergeben hat. Also unser Umgang soll freundlich, barmherzig sein und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und in einer kleinen Gruppe können dich Menschen ermutigen und dich Menschen mal an die Hand nehmen und sagen, du, mir ist aufgefallen, du lebst mit deiner Frau oder du lebst mit irgendjemandem aus der Gemeinde oder mit deinem Nachbarn im Streit. Es wird Zeit, dass du in einen Prozess der Vergebung hineinkommst. Das fällt in der großen Gemeinde gar nicht auf. Da weiß kaum einer, Rainer, ich nehme das einfach jetzt mal so, dass du mit deinem Nachbarn im Streit bist. Ja, das weiß keiner, ich weiß nicht, also es ist einfach nur fiktiv gesagt. Aber deine Kleingruppe weiß das und die weiß, der Rainer hat Zoff mit dem Nachbarn. Jedes Mal, wenn wir hier in der Kleingruppe sind, klingelt der und beschwert sich, dass er da unten wieder den Müll liegen ließ, dass er da die Kinder angeschnauzt hat und ich weiß nicht was. Ja, also irgendwas gemacht hat und deshalb ist er da und muss diese Beziehung klären. Hier wird Gemeinde auf einmal ganz klein und ganz persönlich. Hier wird Gemeinde so, dass du deine Nöte teilen kannst. Wie viele von uns haben mit schweren Krankheiten zu tun, die sie auch über eine gewisse Zeit begleiten. Und ich erlebe, dass die, die in Kleingruppen sind, dass die einfach gestärkt sind und dass die sagen, die Kleingruppe hat immer für mich gebetet, die hat immer hinter mir gestanden, die hat immer mich ermutigt, die haben immer Anteil genommen, egal was ich gerade hatte, egal wie schwer es gerade war. Und das brauchen wir in so einer großen Familie. Brauchst du einen kleinen Kreis von Menschen, mit dem du Gemeinschaft hast, wo du die Last des anderen tragen kannst und wo jemand deine Last trägt, wo du Vergebung lernen kannst an den Menschen dort und wo du Vergebung empfängst und dann auch darüber hinaus. Und wir können in der Gemeinde diese Aufmerksamkeit und dieses kleine, ganz persönlich leben, wenn wir diese Kleingruppen anfangen zu lieben. Wir müssen das lieben, was Jesus liebt. Jesus liebt seine Gemeinde über alles. Das Wort Gottes sagt, dass er sich für sie in den Tod gegeben hat. Und es ist manchmal schwer, so eine große Gemeinde zu lieben mit all den vielen Leuten. Und dann kommst du in deine Kleingruppe und dann merkst du, welch eine Liebe da ist, welch ein Zusammenhalt da ist. Und dann auf einmal bricht auch in dir und in mir wieder etwas durch. Ich habe das so oft erlebt. Glaubt ihr, dass ich das immer gut fand, was so geschehen ist in den letzten Jahren? Da waren so viele schwere Stunden, wo ich auch eigentlich fast gesagt habe, Herr, mir reicht's eigentlich. Ich brauche das nicht mehr. Ich würde am liebsten aufgeben. Ja, vielleicht mal in eine andere Gemeinde gehen, die viel besser ist. Da, wo alles gut ist. Aber wer schon mal die Gemeinde gewechselt hat, der weiß, welch ein Trugschluss dahinter ist. Alle Familien sind letztlich gleich. Jeder hat so seine Lasten zu tragen und sein Bündelchen zu tragen. Aber versteht, was ich meine. Und dann kommt diese kleine Gruppe. Und diese kleine Gruppe ermutigt mich und macht mir Mut, weil ich sehe, dass das, was ich eigentlich im Großen erwarte, wie das im Kleinen stattfindet, wie diese Liebe untereinander stattfindet. Und das gibt mir Hoffnung und Mut und sagt, Herr, und dann können wir auch als ganze Gemeinde, als Großfamilie, können wir stärker und enger zusammenwachsen und ein Stück mehr deinen Auftrag erfüllen. Wir müssen beides lieben, Jesus und seine Gemeinde. Und die zwei Dinge, die Gemeinde, also die zwei Flügel, die ganz wichtig sind, auf der einen Seite ist der Gottesdienst, also das Große, und auf der anderen Seite ist die Kleingruppe, das Kleine. Und wir werden nicht eine Gemeinde mit Kleingruppen sein, sondern wir werden eine Gemeinde werden, die aus lauter Kleingruppen besteht. Eine Großfamilie ist nicht eine Familie mit kleinen Familien, sondern sie ist gerade eine Großfamilie, weil viele kleine Familien eine große Familie bilden. Und so ist das Bild von Gemeinde. Nicht anders. Und ich habe das erlebt, also ich bin ein sehr skeptischer Mensch und glaube oft, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, aber ich bin in sehr großen Gemeinden gewesen und erlebe, wie klein die sein können, wie eine enge Gemeinschaft da ist, wie unter 20.000, die sich am Sonntag treffen, keiner ist, der irgendwo am Rand stehen muss, sondern dass jeder eingebunden sein kann. Und ich bin in ganz kleinen Gemeinden gewesen, die aus 12 Leuten bestanden. Bin dort eingeladen gewesen und mich hat keiner begrüßt. Mich hat keiner gesagt, hallo, schön, dass du da bist, obwohl ich der Sprecher war, obwohl ich derjenige war, der für diesen Tag dort eingeteilt war. Die waren sich selber gut genug, die waren sich untereinander gut genug. Und wir brauchen beides. Wir brauchen das Große, das Weite und wir brauchen das Enge, diese Gemeinschaft miteinander. Und wenn du diese enge Gemeinschaft miteinander hast, werden auch Veränderungen und das Wachstum auf einmal gar nicht mehr so bedrohlich. Du sagst, ich habe meine kleine Gruppe, in der kann ich alles loswerden, da kann ich beten, da kann ich Hilfe erfahren, egal wie groß die Gemeinde auch wird. Ich habe immer meine kleine Gruppe. Halte das fest, vielleicht heute Morgen, so als ein Kernsatz. Egal, was mit der Gemeinde geschieht, ob sie verfolgt wird, ob sie größer, kleiner wird oder was auch immer, ich habe meine kleine Gruppe und wir wollen das fördern, damit möchte ich zum Schluss kommen, um auch was ganz Praktisches zu geben für dich. Was kannst du tun und sagst, ja, in welche kleine Gruppe soll ich denn gehen? Wann treffen die sich denn? Wie läuft denn das überhaupt? Es gibt jetzt schon eine Reihe von Kleingruppen, die sich regelmäßig treffen. Wir haben hier vor einiger Zeit den Stefan Purder mit seiner Frau und auch den Markus mit seiner Frau, den Markus Schmidt mit seiner Frau eingesegnet. Und die beiden sind gerade dabei, unser Kleingruppensystem noch weiter auszubauen, dass noch mehr stattfinden kann und damit genau das, was ich gesagt habe, im Alltag, in der Woche stattfindet. Dass man sich jede Woche oder ich sage mal längstens im Abstand von 14 Tagen trifft und sagt, hier haben wir diese Gemeinschaft. Und nicht jeder möchte eine in Anführungsstrichen klassische Hausgruppe haben. Wie eine klassische Hausgruppe läuft, möchte ich jetzt gar nicht erklären, aber der eine sagt, Mensch, ich bin viel mehr interessiert an Computer. Ich bin interessiert an Sport, ich bin interessiert an Beten, ich bin interessiert daran, dass Menschen Jesus finden. Ich bin interessiert daran, dass Menschen im Glauben wachsen. Ich möchte, dass Menschen heil werden. Und zu mir kam jemand und hat gesagt, Mensch, ich habe so auf dem Herzen eine spezielle Gebetsgruppe zu bilden für das und das. Und das sind alles Interessen. Diese Interessen wollen wir bündeln zu kleinen Gruppen. Und es gibt schon Interessensgruppen, die schon gemeinsame Interessen haben. Und dann wird ein Leiter da sein, der sich um diese Gruppe kümmern kann. Und dieser Leiter kann dann diese Interessen, die da sind, egal ob es helfen ist, dienen ist, ob es sagen ist, wir wollen tiefer Bibelstudium machen, wir wollen die Gaben des Heiligen Geistes erleben und erfahren. Es gibt so viele Interessen in dieser Gemeinde. Und immer wieder kommen Menschen zu mir und sagen, Pastor, das müssen wir machen oder das müssen wir stärker machen. Aber je nachdem, wenn du das eine stärker machst, sagt der andere wieder, oh, ich halte das nicht mehr aus. Ne? So viel Lobpreis oder so eine lange Predigt oder so viel davon. Und der andere sagt, ich kann gar nicht genug davon bekommen. Und es gibt solche Interessen in der Gemeinde und die können sich finden. Und dann können wir gemeinsam in einer kleinen Gruppe unsere Interessen nochmal besonders leben. Und dabei erleben wir Gemeinschaft. Ein anderer Faktor ist oft der Ort, wo sich eine kleine Gruppe trifft. Das kann auch ein Punkt sein, wo man sagt, ja, wir wollen gerne eine regionale Gruppe haben. Wir haben Menschen aus den Städten rundherum und sagen, ja, ich möchte gerne hier zusammen sein. Oder es kann auch das Alter sein, die Herkunft, die Sprache, mit der man unterwegs ist. Ich bin sicher, wir werden auch fremdsprachige Gruppen einrichten. Wir werden im neuen Jahr Gruppen einrichten, die auch erstmal in einer anderen Sprache reden, bis diejenigen, die in dieser Gruppe sind, besser Deutsch können. Es wird einfach eine ganze Menge von Dingen sein, die so eine Gruppe bestimmen kann. Und wir wollen diese Interessen bündeln. Wir wollen auch Gruppen auf Zeit ermöglichen, dass du sagst, wir haben letztes Jahr eine Gruppe gemacht, Glaubensgrundkurs, Glaubensgrundlagen. Diese Gruppe musst du nicht ewig durchführen, sondern irgendwann sind die Menschen durch. Und dann löst du diese Gruppe wieder auf. Und dann startest du irgendwann eine neue. Und wer sagt, ich will das nochmal machen, der darf ja gerne mit da rein. Aber der Nächste darf in eine andere Kleingruppe gehen. Sport, helfen, dienen, Glaubensgrundlagen, handwerkliche Dinge, künstlerische Dinge. Wir haben so viele Dinge. Und wir wollen Menschen ausbilden dazu. Als Gemeinde ist es uns wichtig, dass wir die Kleingruppenleiter vorbereiten auf ihren Dienst. Und wir werden bald mit einem Kleingruppenleitertraining starten. Und wenn du schon spürst, auch heute Morgen, also eigentlich wäre es mal dran, dass ich sowas probiere. Dass ich ein Stück einfach mal ausprobiere, ob das Interesse, was ich habe, ob das andere Gleichgesinnte findet. Und ich wäre bereit, das zu machen. Dann melde dich an zum Kleingruppenleitertraining. Am besten kannst du dich bei Stefan Purder, vielleicht kannst du mal gerade eben aufstehen, und bei Markus Schmidt, der steht auch mal auf, da dürft ihr euch gerne bei den beiden melden und einfach sagen, wir wären bereit. Und die werden euch alles Weitere erklären. Und ich glaube, dass auch diejenigen, die in dieser Gemeinde sind und sagen, ich weiß noch nicht, ob die Leitung etwas für mich ist, aber ich möchte meine Gaben einbringen, dass ihr profitieren könnt von den Angeboten, die wir haben. Wir haben am 21.11. ein Seminar, wo du deine Gaben entdecken kannst und deine Berufung entdecken kannst. Wenn du überlegst, dabei zu sein, dann mach das schnell. Füll den Zettel aus und in diesem Zettel sagst du, okay, ich bin dabei. Wir haben blaue Flyer, die im Foyer ausliegen. Ihr müsst nämlich zuvor einen Fragebogen bekommen und ausfüllen. Sonst hat das Seminar für dich keinen Wert und dann kannst du erst am nächsten teilnehmen. Also wer sagt, ich möchte gerne mehr wissen, was meine Begabungen sind, wo meine Leidenschaft brennt, wo Gott mich gebrauchen möchte. Du bist herzlich eingeladen dazu. Füllt das aus, meldet euch an. Darf ich dich ans Klavier bitten? Wird das gehen? Und vielleicht spielst du eins der Lieder, was du vielleicht heute schon gespielt hast. Und ich möchte zum Schluss kommen und einfach noch die Möglichkeit geben, zu reagieren auf das, was Gott heute Morgen gesprochen hat. Gott lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott lädt uns ein, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft findet nicht mit Hunderten von Leuten statt. Gemeinschaft findet da statt, wo wir auf kleinem Raum zusammen sind. Gemeinschaft mit Gott haben wir, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, wo wir uns auf ihn konzentrieren können, wo uns niemand abhält. Und das Wort Gottes sagt uns in 1. Johannes 1, Vers 7, doch wie Christus im Licht Gottes lebt, doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus Christus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, auch das zu erleben. Du sagst, Mensch, du hast die ganze Zeit von Familie gesprochen. Du hast die ganze Zeit von diesen Beziehungen gesprochen. In meinem Leben ist gar keine Beziehung. Ich habe gar keine Beziehung zu Gott. Du kannst heute Morgen eine neue Beziehung oder erstmalig eine Beziehung zu Gott bekommen. Und der Weg zu Gott, wir sind nicht deine guten Werke, ist nicht dein Geld, das du gibst. Der Weg zu Gott ist Jesus Christus. Das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, reinigt dich von allen Sünden. Und ich möchte heute Morgen fragen, vielleicht machen wir gemeinsam unsere Augen zu und möchte dich fragen, bist du jemand, der sagt, ich möchte heute in Gemeinschaft mit Gott kommen? Ich möchte Ja sagen. Ich möchte Ja sagen, auch wenn du von zu Hause zuschaust, wenn du online dabei bist, du kannst dich auch melden und sagen, ja, ich möchte. Darf ich deine Hand sehen? Ich möchte dich nicht nach vorne rufen, ich möchte nicht dir irgendwas Peinliches machen, sondern nur deine Hand sehen und für dich beten. Wenn du sagst, hier bin ich, ich möchte in Gemeinschaft mit diesem Jesus kommen. Dankeschön. Ist noch jemand da? Lass uns gemeinsam beten. Wir dürfen gemeinsam aufstehen und betet einfach mit mir, dass diejenigen, die heute zum ersten Mal dieses Gebet sprechen, dass sie einfach ja, hineinkommen in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Herr Jesus Christus, ich komme heute Morgen zu dir. Du hast dein Leben gegeben, damit ich leben kann. Dein Blut wäscht alle meine Sünden ab. Ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Ich bitte dich darum, dass du in Gemeinschaft mit mir kommst. Ich bitte dich darum, dass du mir neues Leben gibst. Und ich möchte dir gehören und dir nachfolgen. Danke dafür. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute das erste Mal gebetet hast, ja, dürft ihr euch wieder hinsetzen, dann ist es einfach gut, wenn du hier bleibst und mit uns gemeinsam noch ein Gebet sprichst oder vielleicht dich einmal aussprichst über das, was dein Leben so belastet hat. Auch wenn sie das zu Hause gemacht haben, schreiben sie uns über das Kontaktformular, auch wenn sie ein Gebetsanliegen haben. Und für dich heute Morgen, einfach wenn du sagst, ja, ich bin schon in Gemeinschaft mit Jesus, möchte dich ermutigen, auch stärker in Gemeinschaft mit anderen zu sein, die Herausforderungen anzunehmen und ja, deinen nächsten Schritt zu machen. Deinen nächsten Schritt, Kleingruppenleiter zu werden oder eine Kleingruppe zu besuchen, kleine Gruppen zu suchen und alle Gebetsgruppen und alle Gruppen, die jetzt schon da sind, wollen wir einfach da einreihen und sie als eine offizielle Kleingruppe der Gemeinde betrachten und sagen, hier findet Gemeinschaft statt. Und da geht es nicht so sehr um die Form, sondern einfach darum, das Anliegen, was dahinter steht. Wir wollen klein sein, wir wollen eng miteinander sein, wir wollen tief miteinander sein. Amen.